Geschätzte Gemeinde hier in Zürich, seien Sie im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dem König der Gerechtigkeit, auf das Herzlichste gegrüßt. Es ist schön, am Reformationstag sich das Bild des guten Königs nach Psalm 72 zu vergegenwärtigen. Wieso am Reformationstag? Luther steht im allgemeinen Bewusstsein dafür, die Rechtfertigung allein aus Gnade, allein aus Glauben und das Sola Scriptura, das allein die Heilige Schrift, wieder auf den Leuchter gestellt zu haben. Aber das ist beileibe nicht das Einzige, was wir der Reformation in Deutschland und hier in der Schweiz durch Calvin und Zwingli verdanken. Da ist auch ganz viel Soziales geschehen, beziehungsweise da ist ganz viel in, was sage ich, Armenfürsorge, in Eheseelsorge und Eheethik geschehen. In vielen sozialen Bereichen sind die Energien, die man bisher für den Totenkult, für die Totenmessen aufgewendet hat, jetzt in neue, positiv wirksame Projekte gegangen. Denken wir nur an die ganze Bildungsarbeit. Melanchthon wurde zum Präzeptor Germanie, zum Lehrer Deutschlands, hat überall neue Schulen eingerichtet. Der ganze Bildungsstandard der Bevölkerung konnte steigen und dadurch überhaupt auch der Wohlstand mit der Zeit zunehmen. Und der Reformation verdanken wir nicht zuletzt, dass es zu einer stärkeren Trennung von Kirche und Staat gekommen ist. Das Bild des guten Königs, das wir in den Königspsalmen, bei Psalm 2, Psalm 72, 110, 132 vor uns haben, das Bild des guten Hirten ist Maßstab auch für die Obrigkeit geworden. Ist es ein guter Landesvater oder ist es jemand, der für sich selbst schaut? Ein Hirte, der das Volk aussaugt, um vom Volk zu leben? Oder verfolgt ihr das Bild des guten Hirten Jesus Christus, der sein Leben gibt, seinen Dienst zur Verfügung stellt für das Volk? Ja, und Luther konnte von der Kanzel herunter Herzog Georg als Tyrannen bezeichnen. Das vergisst man oft. In den späteren Jahrhunderten, wo man dann gesagt hat, ja, wir haben Tyrannei in Deutschland gehabt, das deutsche Luthertum hat sich nicht gegen Hitler aufgestellt, na, vielleicht war der Luther selber schon schuld daran. Da muss ich sagen, nee, an Luther selber, glaube ich, kann es nicht gelegen haben. Das sind die späteren Verfallsformen des Luthertums, die dann auch einer sich heraufziehenden Tyrannei die Tür geöffnet haben. Und wir hören heute die Predigt aus Psalm 72. Sie haben die Überschrift schon draußen gesehen, das Bild eines guten Königs. Und jetzt können Sie wieder Ihr Schwert öffnen. Sehr gut in einer Gemeinde zu sein, wo man darauf zählen kann, dass die Mitglieder, dass die Besucher ihre eigene Heilige Schrift vor sich haben. Auch eine Frucht der Reformation, ja, dass wir selber nachschauen. Auch hier wieder der Bildungsstand, der geistliche Bildungsstand erhöht sich durch die Reformation. Wir erheben uns für Gottes Wort. Psalm 72 von Salomo. Gott gibt dein Gericht dem König und deine Gerechtigkeit dem Königssohn, dass er dein Volk richte mit Gerechtigkeit und deine Elenden rette. Lass die Berge Frieden bringen für das Volk und die Hügel Gerechtigkeit. Er soll den Elenden im Volk Recht schaffen und den Armen helfen und die Bedränger zermalmen. Er soll leben, solange die Sonne scheint und solange der Mond währt von Geschlecht zu Geschlecht. Er soll herabfahren wie der Regen auf die Aue, wie die Tropfen, die das Land feuchten. Zu seinen Zeiten soll blühen die Gerechtigkeit und großer Friede sein, bis der Mond nicht mehr ist. Er soll herrschen von einem Meer bis ans andere und von dem Strom bis zu den Enden der Erde. Vor ihm sollen sich neigen die Söhne der Wüste und seine Feinde sollen Staub lecken. Die Könige von Tarsis und auf den Inseln sollen Geschenke bringen. Die Könige aus Saba und Sheba sollen Gaben senden. Alle Völker sollen vor ihm niederfallen und alle Völker ihm dienen. Denn er wird den Armen erretten, der um Hilfe schreit, und den Elenden, der keinen Helfer hat. Er wird gnädig sein den Geringen und Armen und den Armen wird er helfen. Er wird sie aus Bedrückung und Frevel erlösen, und ihr Blut ist wertgeachtet vor ihm. Er soll leben, und man soll ihm geben vom Gold aus Saba. Man soll immer dafür ihn beten und ihn täglich segnen. Voll stehe das Getreide im Land bis oben auf den Bergen, wie am Libanon rausche seine Frucht. In den Städten sollen sie grünen wie das Gras auf Erden. Sein Name bleibe ewiglich. Solange die Sonne währt, blühe sein Name. Und durch ihn sollen gesegnet sein alle Völker, und sie werden ihn preisen. Gelobt sei Gott, der Herr, der Gott Israels, der allein Wunder tut. Gelobt sei sein herrlicher Name ewiglich. Und alle Lande sollen seiner Ehre voll werden. Amen. Amen. Zu Ende sind die Gebete Davids, des Sohnes Isais. Herr, wir bitten dich, öffne unsere Herzen, dass dein Wort eindringt, tiefe Wurzeln schlägt und seine Frucht bringt. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, was beten wir im Vater unser? Vater unser im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und am Ende taucht das Reich nochmal auf, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Im Vaterunser erbitten wir also das Kommen des Reiches Gottes zu uns und wir preisen den König dieses Reiches für seine Herrlichkeit und Kraft. Wir beten im Vaterunser zum Vater. Und das, wie wir ihn dann beschreiben und preisen, das ist der König, der gute König, der uns das Brot gibt und dessen Wille bei uns geschehen soll. Der Psalm 72, das ist meine These heute, vervollständigt uns dieses Bild des väterlichen Königs und gibt es uns etwas ausführlicher ins Gebet, dieser Psalm, als das Vaterunser. Und das Vaterunser ist wie eine Zusammenfassung davon. Wer wissen will, was das für ein Reich, eine Herrlichkeit, eine Kraft ist, der muss Psalm 72 lesen und beten. Lesen, damit wir erfassen, wie weit und herrlich und gerecht Gott sein Reich aufrichtet. Und beten. Wir müssen es auch beten. Also wir nehmen es nicht nur mit dem Hirni zur Kenntnis, sondern wir sollen es auch beten, weil der König, der in diesem Reich regiert, nicht ohne das Gebet seiner Auserwählten, sondern durch ihre Fürsprache hindurch zu Stand und Wesen gelangen will. Interessant. Wir beten, dein Reich komme. Und dein ist das Reich. Dein ist die Kraft. Und getragen auf diesem Gebet möchte der Herr kommen. Und er sorgt auch selbst dafür, er sorgt durch den Heiligen Geist selbst dafür, dass wir so beten und bereitet sich so seine Gemeinde zu, um sie dann als Braut entgegenzunehmen, wenn er kommt. Nun, wie gesagt, wer wissen will, was das für ein Reich, für eine Kraft, für ein Name und für eine Herrlichkeit ist, muss Psalm 72 lesen. Und das wollen wir also jetzt tun. Von Salomo: Gott, gib dein Gericht dem König und deine Gerechtigkeit dem Königssohn. Vers 1. Wer ist der König und wer ist der Königssohn? Es ist ein und derselbe. Salomo ist auf den Thron gekommen als Sohn des Königs David. Das Gericht, die Gerichtshoheit, empfängt er aber nicht von einem Menschen, sondern von Gott. Gott gibt dein Gericht, deine Gerechtigkeit dem König. Er schafft nicht seine eigene. Er ist darauf angewiesen, als Mensch, dass Gott ihm sein Gesetz, seine Gerechtigkeit gibt und dann kann er auch Recht richten. Als Königssohn ist er, als Sohn Davids, nur ein Menschensohn, ein fehlbarer zumal. Und dieser Psalm spricht aber von der Fehlbarkeit nicht mehr. Das Bild dieses Königs ist bereits das Bild des vollkommenen Königs. Und deswegen, weil im Alten Testament nur fehlbare Könige regierten, führt der Psalm das Bild des Königs über das Irdische hinaus ins vollkommene Ewige. Als der Prophet Nathan den Bund mit David schloss und ihm zusagte, dass immer einer seiner Söhne auf dem Thron sitzen würde, wusste er von vornherein, dass dieser ein Sünder wäre. Also mit der Zusage der Gottessohnschaft für diesen intronisierten König wurde sofort hinzugefügt, wenn er sündigt, wird er gestraft mit Menschenruten und mit menschlichen Strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen ewiglich. Das galt also für die alttestamentlichen Könige vor Jesus Christus. Das wusste Nathan, wusste die Prophetie von vornherein. Der König würde als Sohn Davids ein Mensch sein und er würde ein Sünder sein, der auf Kritik, auf Zucht, Züchtigung angewiesen ist. Genauso der Prophet Samuel. Als das Volk nach einem König schrie, und als es dann zu dem ersten König Saul kam, sagte ihnen der Samuel von vornherein, wenn ihr einen König wollt, wie ihn alle Heiden haben, dann wird nicht das Königsgesetz von 5. Mose 17, sondern eine andere Regel für ihn zutreffen. Dieser König wird nämlich selbst herrlich sein und gierig. Er wird eure Söhne und Töchter für Militär und Hofhaltung einziehen. Er wird eure Steuern nehmen. Und wenn ihr dann schreien werdet zum Herrn, wird er euch nicht hören. Denn ihr wolltet ja einen anderen König, wie ihn alle Heiden haben. Jetzt habt ihr ihn. O Gott, gib uns eine Obrigkeit, in der das Gebet Salomos um göttliche Gerechtigkeit und Gericht erhört wird. In der Zeit des Alten Testaments hatten wir nur unter David und Salomo für eine kurze Zeit diese Bitte erhört. Als der Salomo die göttliche Weisheit empfangen hatte, zeigte sich das darin, als die beiden Huren zu ihm kamen, die beide geboren hatten, eine hatte ihr Kind im Schlaf erdrückt und dann das Kind ausgetauscht mit der anderen, dass Salomo recht urteilen konnte, weil die Weisheit Gottes in ihm war. Dann erzählt das erste Königebuch von der Verwaltung und Einteilung Israels, von Salomos internationaler Macht und Weisheit und vom Tempelbau, den er nach den göttlichen Vorgaben, also nach einem von Gott gezeichneten Grundriss, errichtete. Aber sein Herz war nicht beständig. Als die Königin von Saba ihn besuchte, glänzte er nicht nur mit seiner Weisheit, sondern mit seinem unglaublich vielen Gold. Er hatte sich einen Thron aus Elfenbein schnitzen lassen und vollkommen mit Gold überziehen lassen. Tonnenweise kam jedes Jahr das Gold aus Ophir an seinen Thron. Und er ließ sich schließlich sein Herz von den Töchtern aller möglichen Königshäuser rauben, förderte die Verehrung anderer Götter, die Göttin Astarte, der greuliche Gott der Ammoniter, Milkom und Chemosh, statt die Herzen dieser Frauen dem einen Gott und Vater zuzuwenden, der es allein verdient, Gott zu heißen. 1. Könige 11. Und so ist dieses Gebet, Gott, gib dein Gericht dem König, so zu unterstreichen, gib dein Gericht dem König, deine Gerechtigkeit dem Königssohn. Denn es war ganz klar, der König war darauf angewiesen, diese Gerechtigkeit und die Urkunde für sein Richten zu empfangen. Gemäß Moses Regelung für die Amtsübergabe musste er sich von den Priestern das Gesetz in einer persönlichen Kopie abschreiben lassen und darin täglich lesen, damit sein Herz sich nicht überhebt über seine Brüder. Gott gib dein Gericht dem König heißt, Gott, du kennst das selbstsüchtige Herz aller Menschen. Darum lass dein Wort im Herz des Königs besonders reichlich wohnen, damit er ein gerechtes Gericht halten kann, gerechte Urteile spricht und nicht bestechlich wird. Ja, mach ihn zu einem Helfer der Armen, Witwen und Waisen. Lass den König sich bescheiden auf dein gutes Recht, o Gott. Und dann, wie gesagt, was sagt die biblische Geschichte? Es gab keinen König, der das Bild der Obrigkeit hier von Psalm 72 und anderen Texten erfüllt hätte. Sie alle stehen unter Gottes Gericht. Sie waren Werkzeuge, das Chaos eine gewisse Zeit zu verhindern. Doch ihr Geiz, ihre Gottlosigkeit, ihre Unzucht machte aus dem Gottesvolk ein Chaos. Und deswegen mussten sie alle abtreten, Stück für Stück, bis schließlich das menschliche Königtum überhaupt abtreten musste und das Volk Israel wieder in die vorangehenden Regierungsformen zurücktrat, ohne König. Am Ende der Königsbücher steht das traurige Ergebnis: Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer, angewandt auf die Könige. Römer 3 über die Sünde der einzelnen Menschen gilt also auch für die Obrigkeit. Jedes Staatsvertrauen, das sich über das allgemeinmenschliche Maß hinaus begibt, wird von der Schrift ad absurdum geführt. Im Psalm 146 lesen wir die Mahnung: Verlasst euch nicht auf Fürsten, sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. Denn des Menschen Geist muss davon und er muss wieder zur Erde werden. Dann sind verloren alle seine Pläne. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der Treue hält ewiglich, der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, der die Hungrigen speiset. Der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen, aber die Gottlosen führt er in die Irre. Der Herr ist König, ewiglich, dein Gott, Zion, für und für. Halleluja. Psalm 146 überführt die Hoffnung auf den gerechten König auf den König Gott selbst. Hier haben wir die ausdrückliche Identifikation, Gleichsetzung. Der gute König muss Gott selbst sein. Wenn aber die Fürsten Menschen sind und wenn ihre Reiche alle wieder im Staub versinken, so kann Salomo mit seinem Gebet hier nichts anderes meinen, als wir auch im Vaterunser erbitten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Es muss ein prophetischer Psalm sein. Und dazu kommt jetzt noch einiges mehr. Ich habe das, was jetzt da noch mehr kommt, aufgeteilt auf Wortpaare mit G. Nur aus didaktischen Gründen. Jetzt nicht, weil das jetzt die richtige Exegese wäre, aber zum Mitnehmen diese Wortpaare mit G. Also lauter Doppel-Gs sogar. Ja. Also kein Doppelwumms, mit dem der Kanzler Scholz Deutschland versucht zu retten über die Energiekrise, sondern die Doppel-G, mit Verlaub. Und hier sind sie. Also das erste G hatten wir schon im Vers 1, Gericht und Gerechtigkeit. Das zweite haben wir dann im Vers 5, von Geschlecht zu Geschlecht. Es ist ein ewiges Reich. Dieses Reich wird von Geschlecht zu Geschlecht, und zwar hier, solange die Sonne scheint und solange der Mond währt. Und Vers 7, Friede, bis der Mond nicht mehr ist. Vers 5, solange der Mond währt. Das sind irdische Himmelskörper, geschöpfliche Himmelskörper. Für mich ein Indiz, dass Salomo hier vom tausendjährigen Reich spricht. Ein Reich vor dem neuen Himmel und der neuen Erde. Ein messianisches Reich wird es geben, in dem Gerechtigkeit herrscht, in dem Gott der Vater seinem Sohn, also der oberste König, dem Königssohn seine Macht überträgt und alle Feinde zum Schemel seiner Füße macht. Psalm 110. Die Johannes-Offenbarung bestätigt es im 20. Kapitel. Und jetzt nehmen wir gleich unsere Gs zusammen, die wir gehört haben, Gericht und Gerechtigkeit, Geschlecht und Geschlecht. Warum gehört es zusammen? Weil die Ewigkeit, die Dauer dieses Reiches inhaltlich zusammenhängt mit der Gerechtigkeit. Ein Reich, in dem Sünde herrscht und Ungerechtigkeit da ist, kann nicht bestehen. Es zerbröselt an seiner eigenen Sünde. Wie der Mensch stirbt aufgrund seiner Sünde, so auch Reiche. Von Geschlecht zu Geschlecht, also auf unabsehbare Dauer, wegen seiner Gerechtigkeit. Im Jesaja-Buch wird es einmal ganz ausdrücklich genannt, Kapitel 9. Da heißt es, dass uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Und jetzt kommt's, dass er's Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit, Mishpat und Tzedakah, von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Also Ewigkeit ist nur denkbar in Gerechtigkeit. Dazu tritt nun auch hier die Formulierung, dass die Gerechtigkeit blüht, Vers 7. Zu seinen Zeiten soll blühen die Gerechtigkeit. Und der Name, Vers 17, ist auch am Blühen, der Name dieses Königs. Das Blühen weist auf Blumen, auf Wachstümlichkeit. Eigentlich ist Gerechtigkeit nicht etwas Naturhaftes. Aber im messianischen Reich, wenn dieser gute König an der Spitze steht, dann wächst die Gerechtigkeit von alleine, wie von selbst. So gehören die ersten beiden G-Paare zusammen, Gerechtigkeit, Gericht, Geschlecht zu Geschlecht. Das dritte G-Paar lautet Getreide und Gras. Ich springe zu Vers 16. Mit Getreide und Gras ist alles inbegriffen, was an irdischen Gütern ersehnt wird. Überwunden werden sein Hunger und Kälte, Trockenheit und Hitze. Nicht durch das fünfte Rettungspaket, das doch nur ein paar Wochen hilft, sondern ein für alle Mal. Die Armen und Elenden werden in diesem Psalm ja mehrfach erwähnt, dass sie gesättigt werden sollen. Siehe Verse 4. Ja, es soll den Elenden im Volk recht schaffen, den Armen helfen und 12 und folgende. Er wird den Armen erretten, der um Hilfe schreit. Gnädig sein den Geringen. So hatten wir es auch schon im zitierten Psalm 146. Getreide und Gras, also die irdischen Güter. Das ist unser drittes G-Paar. Das vierte, Gold und Geschenke. Hier nehme ich die Verse 10 und 15 zusammen. Die Könige von da und da sollen Geschenke bringen, die Könige aus Saba und Sheba sollen Gaben senden. Man soll ihm geben von Gold aus Saba, Vers 15. Hier geht es darum, dass die Ernte der weltweiten Mission eingebracht wird. Das Beste, was die Völker alle zu bieten haben, wird einmal zum Zion gebracht und dort zur Ehre des Königs präsentiert. Zugleich ein Hinweis auf die guten Früchte, die durch den Glauben, durch den Heiligen Geist in jedem Volk gewachsen sind. Aus jedem Volk, aus jeder Sprache das Beste. Die schönste Mona Lisa, die beste Sinfonie, der heiligste Chor, die seltensten und funkelsten Edelsteine, die höchste Mathematik und was es alles an Wissenschaft und Kunst gegeben hat. Gold und Gaben. Das fünfte und letzte G-Wortpaar führt nun auf unsere Aufgabe. Gelobt, gelobt. Schauen Sie in Vers 18. Gelobt sei Gott, der Herr, der Gott Israels, der allein Wunder tut. Gelobt sei sein herrlicher Name. Also unsere Aufgabe, die wir diesen Psalm lesen und beten, wie gesagt, wir beten auch für unsere Obrigkeit um Weisheit. Wir beten, wenn wir um das Kommen des Reiches Gottes beten, zugleich darum, dass aller böser Rat gebrochen wird und alle Torheit in der Regierung verschwindet. Allein Gott tut die Wunder, die dem König gegeben sind. Hier Vers 18. Gelobt sei Gott, der Herr, der Gott Israels. Ja, liebe Freunde, das ist in Kürze die Botschaft von Psalm 72. Gericht und Gerechtigkeit, von Geschlecht zu Geschlecht, Getreide und Gras, Gold und Geschenke, gelobt, gelobt. Aber wir können in diesem Psalm nur recht dann einstimmen, wenn wir nicht in das Missverständnis fallen, dieser Psalm sei nur eine überschießende Lobhudelei für einen antiken Herrscher gewesen, der nun gerade den Thron bestiegen hat und von dem man einfach hofft, was man von den anderen Herrschern der Umwelt Israels immer wieder liest. Dass mit dem Thronwechsel halt eine neue Heilszeit beginnt und von diesem Herrscher eben zu erwarten ist, dass der sich jetzt endlich den benachteiligten Gruppen zuwendet. Das wäre nur ein Heil Hitler in alttestamentlicher Sprache. Wenn man aber die neueren historisch-kritischen Kommentare liest, begegnet man immer wieder diesem groben Missverständnis. Dieser Psalm verkläre den König, ja versuche seine Macht von oben her zu rechtfertigen, zu stabilisieren. Man zeichnet den Psalm und sein Hoffnungsbild auf das messianische Reich ein in gewisse irdische Verhältnisse und ebnet ihn damit in die Machtinteressen einer historischen Epoche ein. Aber tatsächlich hat kein König der Antike das gottgleiche Bild dieses Herrschers annähernd erfüllt. Denken wir schon an Salomo. Sicherlich hatte er ein Israel und einen Einflussbereich verwaltet, der so groß war wie später nie mehr. Und doch wäre es lächerlich zu sagen, er herrsche von Meer zu Meer, vom Strom bis an die Enden der Erde. Und alle Könige sollten vor ihm niederfallen, alle Völker ihm dienen. Weit gefehlt. Sicherlich hat er bei den beiden Huren ein wunderbares Urteil gefällt und manchen Armen zu neuem Wohlstand gebracht. Doch wurden durch Salomo alle Völker gesegnet? Haben alle Völker ihn gepriesen? Vers 19 gibt die Antwort. Der Herr ist der allein. Vers 18 gibt die Antwort. Der Herr ist der allein Wunder tut. Die Erde soll voll werden von seiner Ehre. Von seiner Ehre, Gottes, nicht des Menschen. Das Neue Testament verrät uns, wessen Name hier ewig blühen soll. Der Name, der über alle Namen ist. Der Name, in dem sich alle Knie beugen sollen, die im Himmel und auf Erden sind. Das Neue Testament zeigt, wer der König der Gerechtigkeit ist. Der König der Gerechtigkeit heißt Melchisedek im Alten Testament und Jesus Christus im Neuen Testament. Und es ist ein und derselbe. Jesus Christus. Beachten wir abschließend die Reihenfolge dieser Begriffe hier von Gerechtigkeit und Friede. Der Gerechtigkeit Frucht, heißt es bei Jesaja 32, 17, wird Friede sein. Und der Ertrag der Gerechtigkeit wird Ruhe und Sicherheit sein auf ewig. Also erst Gerechtigkeit. Erst wird das Problem der Sünde beseitigt. Dadurch entsteht Gerechtigkeit. Dadurch Friede und ein gerechtes, ewiges Reich. Wenn du also Frieden suchst, wenn du nach Geborgenheit fragst, dann verkündige ich dir, suche nicht direkt den Frieden oder den sozialen Ausgleich, sondern frage nach der Gerechtigkeit Gottes durch Jesus Christus. Das ist auch die Blickveränderung, die wir der Reformation verdanken. Suche nicht nach dem menschengemachten Paradies, sondern nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird dir alles andere zufallen. Über alles Bitten und Verstehen hinaus. Um uns die Gerechtigkeit zu erwerben, starb der Messias am Kreuz. So hat er sich seine Gemeinde teuer erkauft. Sein Kreuzestod ist die Gerechtigkeit, die den Frieden mit Gott verbürgt. Im Römerbrief schreibt Paulus im Kapitel 3 die Verse, die auch für Luther so bedeutend waren. Den, nämlich Jesus Christus, hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Ja, das Kreuz ist Erweis der Gerechtigkeit Gottes und vergibt darin auch die Sünden, die früher begangen wurden in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht, den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Teuer erkauft durch das Opfer seines Leibes hat er uns und seine Gemeinde. Sein Kreuzestod ist die Gerechtigkeit, die den Frieden mit Gott verbirgt. Aber dieser Friede, diese Gerechtigkeit muss uns verkündigt werden. Und darum lesen und beten und legen wir den Psalm aus. Um die Gerechtigkeit zu verkünden, haben wir die Heilige Schrift, haben wir die Sendung der Jünger Christi, und darum bin ich heute euch gesandt, den wahren Friedensfürst, den König der Gerechtigkeit, Melchisedek, zu predigen und euch ins Herz herzlich zu empfehlen. So lesen und beten wir Psalm 72. Wir verkündigen mit und beten ihn an, nehmen ihn doch in unser Herz, in unsere Familie auf, in Haus und Gemeinde. Hast du es schon getan? Wenn nicht, tue es noch heute. Es wird in Ewigkeit belohnt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, dem Friedefürst. Amen.